Deutschlandfunk, Information und Musik.
Diesen Sommer werden Sie nicht vergessen. Er wird vielleicht im Gedächtnis bleiben als Sommer ohne Italien, ohne Klassenfahrt, ohne Mathearbeit. Als Sommer ohne richtige Ferien, weil nicht richtig klar war, wann die Schule aufgehört hat und die Ferien anfingen. Klar ist aber, dass Schülerinnen und Schüler wieder in die Klassenzimmer zurück sollen. In einigen Bundesländern beginnt die Schule schon morgen. Den Anfang macht Mecklenburg-Vorpommern. Dann folgt Hamburg, in der darauffolgenden Woche auch Berlin, Brandenburg. Am 12. August kehren die Schüler in Nordrhein-Westfalen zum Unterricht zurück. Wie wird der wohl aussehen? Ich habe vor dieser Sendung mit Jürgen Kaube gesprochen. Er ist einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat im letzten Jahr das Buch »Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?« veröffentlicht. Ich wollte von ihm wissen, unter welchen Herausforderungen die Schule nun wieder beginnt.
Naja, zum einen ist es natürlich jetzt durch Corona so, dass die Interaktion im Unterricht relativ stark belastet ist durch geteilte Klassen, durch Abstände und Masken auf dem Schulhof, aber ich glaube im Unterricht selbst nicht. Und die Klassen haben sich ja auch lange nicht gesehen zum Teil oder nur sehr kurz gesehen. Also hier in Hessen zum Beispiel war das ganz am Ende des letzten Schuljahres, gab es ein bisschen rituellen Unterricht, ja einmal die Woche in 3 Fächern, 6 Stunden und dann alle 2 Wochen. Also es war ein bisschen merkwürdig. Das heißt, die werden sich erst wieder hineinfinden müssen in das normale Unterrichtsgeschehen und sie werden aufholen müssen ein bisschen, denn es ist ja sehr viel liegen geblieben.
Sie sagen ein bisschen, es kann aber auch sein, gerade in Bereichen oder in Gegenden, wo das Bildungsniveau sehr unterschiedlich ist und die aber dennoch alle in eine Klasse kommen, wird es, glaube ich, auch ein großes Problem sein, die Schüler alle wieder ungefähr auf ein Niveau zu bringen.
Ja, das ist ja ohnehin schon unter normalen Umständen ein gewisses Problem und sicherlich hat sich das verstärkt, je nachdem, wie stark das Homeschooling unterstützt wurde oder auch die Schüler von ihren Temperamenten her das irgendwie, soll ich sagen, die Situation absorbiert haben. Und da gibt es bestimmt welche, die kamen gar nicht damit zurecht, bestimmt auch manche, die dann einfach die Chancen ergriffen haben, weniger zu machen als nötig ist. Andere bestimmt wahnsinnig fleißig, viele mit Eltern, dann auch ohne wieder. Da haben Sie recht, das hängt nach. Also man darf sich nicht vorstellen, dass jetzt so ein halbes Jahr verpasst wurde. Und jetzt startet man einfach wieder ganz normal. Und die Frage ist ein bisschen, ob in der Zwischenzeit, also während der Zeit seit März diesen Jahres und jetzt auch in den Sommerferien überhaupt Maßnahmen ergriffen wurden. Oder würde ich sogar sagen, wichtiger als die Maßnahmen ist irgendwie, ob irgendwie Fantasie entwickelt wurde, wie man denn jetzt eigentlich vorgehen möchte und ob man diese Fantasie auch, wie soll man sagen, gefördert bekommt dadurch, dass die Lehrpläne ein bisschen links liegen gelassen werden, denn man kann ja nicht in dem normalen Tempo jetzt einfach weitermachen. Das wäre gerade angesichts dieser Ungleichheiten völlig sinnlos und wird zu weiteren Enttäuschungen führen.
Ich würde gerne bei dem Gedanken bleiben, Krise als Chance. Welche Wege würden es sich denn lohnen, neu beschritten zu werden?
Naja, Corona und das digitale Unterrichten, also wenn man das so nennen möchte, diese zunächst abgeworfenen PDFs über den Schülern und dann ein bisschen Kommunikation über irgendwelche Plattformen haben ja den Eltern auch ein bisschen gezeigt, wie die Schule so operiert. Und das ist, ich will es mal vorsichtig formulieren, sehr interessant gewesen, wie da unterrichtet wird und was da unterrichtet wird. Und eine Chance wäre vielleicht einmal darüber nachzudenken. Das müssten aber die Lehrer zusammen mit den Schulbehörden, die bräuchten dann natürlich Unterstützung, ob das wirklich sinnvoll ist, diese Art von Wissensvermittlung, die ja vorwiegend auf Absorption abgestellt ist, also irgendwelche Stoffe, die so durchgezogen werden bis zum Vergessen nach der letzten Klausur, die sich auf die Stoffe bezieht. Und da finde ich doch, wäre eigentlich so ein Innehalten sinnvoll und zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Wie sinnvoll ist es den Schülern, den Unterschied zwischen Zinksulfid und Zinksulfat beizubiegen, wenn sie es dann 4 Wochen später schon nicht mehr wissen? Und ich habe jetzt nicht die...
Bei der Einnahme von Medikamenten kann das durchaus sinnvoll sein, wenn man das weiß.
Wenn man das weiß, naja, obwohl Zinksulfid und Zinksulfat, das sind eher so Stoffe, die in so Beleuchtungszusammenhängen und Farbzusammenhängen eine Rolle spielen. Aber jetzt mal von dem konkreten Beispiel abgesehen, diese rein auf Stoffvermittlung orientierte Unterrichtsstrategie, die müsste überdacht werden. Ich bin jetzt nicht so verwegen zu sagen, eine Krise wie die gegenwärtige ist die beste Gelegenheit, um das zu überdenken. In Krisen wird ja oft gerade an Routinen festgehalten und nicht versucht, etwas Neues zu machen. Denn dann kommt zur Krise sozusagen noch die Krisenerfahrung des Neuen hinzu, das ja auch mit Enttäuschung verbunden ist, wenn man was Neues versucht. Aber im Grunde wäre es doch auch bildungspolitisch mal eine Frage, was machen wir eigentlich mit den Kindern an den Schulen? Also wenn so unterrichtet wird, im Durchschnitt, will ich mal sagen. Es gibt immer die positiven Ausnahmen und fantasievolle Schule und gute Schulkonzepte. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich im Durchschnitt so erfolgt. Und diese Corona-Situation legt, wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dann Dinge frei, die auch schon vorher nicht funktionierten.
Lassen Sie uns mal von den inhaltlichen Kritikpunkten auf die Form gehen. Die Digitalisierung sollte ja einen Schub erfahren. Würden Sie sagen, dass das stimmt?
Naja, technisch betrachtet schon, klar, Fernunterricht. Man kann sich irgendwie im Internet das Virus nicht holen.
Naja, aber es geht ja auch darum, ob die Lehrer mit überhaupt mit der Hardware und der Software umgehen können. Glauben Sie, denen ist das gewachsen?
Ja. Das wird lokal sehr unterschiedlich sein. Mein Eindruck ist, dass die Lehrer zunächst einmal reserviert waren und damit auch erstmal nichts anfangen konnten. Es wurde dann gesagt, wir müssen erstmal üben, wie Teams oder Zoom überhaupt funktioniert, obwohl da gibt es nun wirklich nicht sehr viel zu üben. Es geht mehr darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was passiert eigentlich, wenn ich eine Klasse oder einen Teil einer Klasse unterrichte und sie nicht sehe oder nur Ausgewählte davon sehe oder nicht weiß, was Schweigen bedeutet und all diese Dinge, die wir ja auch in unseren Zoom-Konferenzen erstmal üben müssen. Und das ist aber natürlich mit Kindern noch mal etwas schwieriger. Also das ist das eine. Das andere ist, Fernunterricht kann nicht heißen, dass man einfach Hausaufgaben in elektronischer Form mitteilt und dann sagt, vielleicht gebe ich euch ein Feedback, vielleicht auch nicht. Wenn ich euch keins gebe, war es in Ordnung oder so. Das ist alles ein bisschen unterhalb der Möglichkeiten. Aber natürlich, sowas dauert. Ich will gar nicht sagen, das braucht Weiterbildung. Das braucht erstmal Erfahrung. Ich meine, Lehrkräfte sind darauf eingestellt, in Gesichter zu schauen und vielleicht, wenn es gut geht, aus dem Schweigen zu schließen, es ist nicht verstanden worden oder jetzt langweilen sie sich. Und diese Erfahrung ist nicht da mit diesen neuen Medien. Und es ist aber wichtig, dass das jetzt kommt und dass es überhaupt ein Problembewusstsein gibt und nicht nur das Erleben, naja, das ist so eine Sondersituation, irgendwann ist das vorbei und ansonsten mache ich einfach so weiter.
In Ihrer Zeitung war kürzlich zu lesen, dass es in Rheinland-Pfalz ein neues Schulgesetz geben werde, das die Rechte der Schüler stärken will. Schüler sollen künftig mitentscheiden, auch welche Hausaufgaben sie für sinnvoll halten. Ich hätte mich früher immer gegen die anstrengenden Matheaufgaben entschieden und Latein hätte ich auch nicht gemacht, stattdessen wahrscheinlich Biologie und Kunst. Halten Sie das für eine gute Idee, Schülern in der Hinsicht so viel Freiraum zu geben?
Naja, also ich denke, zunächst ist mal der Titel Demokratisierung ganz falsch. Man kann ja die Schule nicht in eine Demokratie verwandeln in dem vollen Sinne mit Wahlen und dann müsste man auch eine Opposition haben und das wäre alles eine Parodie, glaube ich, von Politik und von Gleichberechtigung. Das merken die Schüler ja seit Jahrzehnten in der sogenannten Schülermitverwaltung, dass das ein bisschen ein Spiel von Demokratie ist, aber nicht wirklich. Der zweite Punkt ist, wie Sie es gerade andeuten, die Asymmetrien zu beseitigen in der Schule zwischen Schülern und Lehrern, halte ich für absolut verheerend. Schüler sind auf der Schule, weil sie bestimmte Dinge nicht wissen, nicht können, noch nicht verstehen, darüber noch nicht entscheiden können. Und wenn sie es könnten, dann bräuchte man sie nicht extra auf die Schule zu tun. Dann könnte man das alles zu Hause machen. Dann können sie sich die Aufgaben ja aus Büchern besorgen oder aus dem Internet. Also insofern halte ich das ein bisschen für, ich will nicht sagen scheinheilig, aber so eine Pseudo-Partizipation. Und man wird es erleben, was es in Rheinland-Pfalz für Effekte haben wird. Aber ich glaube, die eigentliche Problemzone der Schule ist zurzeit nicht, dass die Schüler zu wenig zu sagen haben, sondern wie gelehrt und gelernt wird.
Lernen unter der Maske mit dem FAZ-Mitarbeiter Jürgen Kaube sprach ich über die Herausforderungen zum Schulbeginn in den ersten Bundesländern.